5473 on 36 left, clear takeoff.
Good morning, Singapore 324, flight level 430.
471, descent flight level 260-2000, 500 feet per minute or more.
32 Lima Charlie, how do you read?
We are Richard Foss.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio 5, einem gemeinsamen Podcast der GDF und VC. Mein Name ist Michael Kruppe, ich bin Fluglotse im Center Lang und im Redaktionsteam von Radio 5. Unser heutiges Thema hat einen solchen Umfang, dass wir uns entschieden haben, das Ganze auf zwei Folgen aufzuteilen. Es geht um etwas ganz Elementares in der Luftfahrt, nämlich die Zielerfassung in der Luft und auch am Boden, landläufig auch einfach nur als Radar bezeichnet, was aber dem aktuellen Stand der Technik so gar nicht mehr gerecht wird, aber dazu später mehr. Es wird schon sehr technisch heute, aber wir sind ja bei Radio 5 immer bemüht, möglichst die Aspekte zu beleuchten, die letztlich für das Lotsen- und Cockpitpersonal von besonderem Interesse sind. Daher sind auch heute wieder zwei solche Experten an meiner Seite, die sich nun erstmal selbst vorstellen.
Ja, schön, dass ich wieder mit dabei sein darf, Moritz Bürger. Ich fliege ein Regionaljet, bin in München gebased und für die Vereinigung Cockpit in verschiedenen Flight Safety Arbeitsgruppen, unter anderem der Arbeitsgruppe Air Traffic Services.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Rui Pinheiro, ich bin Fluglotse im Center Langen.
Ja, Rui, wir beide kennen uns ja sehr gut, weil wir auch im selben Einsatzbereich als Lotse tätig sind. Daher vielleicht nur kurz noch als Ergänzung zu deiner Vorstellung. Du beschäftigst dich ja schon seit Jahren intensiv mit den technischen Möglichkeiten der Luftlagedarstellung. Wie kamst du da drauf? Hat dich das besonders fasziniert?
Ja, also es ist so, wir haben ja irgendwann vor etwa 10, 15 Jahren neue Features in unser Radar entlang bekommen. Eins der wesentlichen Features, die auch sehr sicherheitsrelevant sind, sind die Anzeige der eingestellten Flughöhe im Cockpit, das Selected Level, sodass man inzwischen ein Missverständnis zwischen Lotse und Pilot, gerade was die Höhe angeht, was sehr kritisch sich auswirken könnte, schon direkt erkennt und die Gefahr im Keim ersticken kann. Ich fand das sehr faszinierend, als es eingeführt wurde und habe mich dann mit diesem Thema Mode S, was heute eins unserer Themen ist, beschäftigt, was dieses Feature ermöglicht und habe mir mal die Mühe gemacht, aus Neugier ein bisschen die ICAO-Dokumente durchzuforsten, was denn eigentlich dieses Mode S eigentlich noch kann. Und so fing das eigentlich an.
Ja, lass uns mal beginnen. Alles hat da angefangen mit dem Primärradar vor vielen, vielen Jahrzehnten. Später kam dann natürlich das Sekundärradar dazu, was heute eigentlich State of the Art ist, momentan, sage ich mal, von Mozziera mal abgesehen. Ich würde erstmal interessieren, was ist denn prinzipiell der Unterschied zwischen Primär- und Sekundärradar?
Das Primärradar ist ein nicht kooperatives System. Das heißt, wir detektieren die Luftfahrzeuge in der Luft, deren Position, ohne dass sie mitarbeiten müssen. Es bedarf keinerlei Equipment im Cockpit, sodass das Primärradar funktioniert. Im Grunde genommen wird durch eine große Radar-Antennenschüssel ein sehr stark gebündelter Strahl, ein elektromagnetischer Impuls, abgestrahlt. Und dieser wird dann an der Flugzeughaut reflektiert. Es wird die Laufzeit gemessen, dadurch hat man die Entfernung von der Radaranlage und die Richtung bekommt man dahingehend, wo die Schüssel gerade hinschaut. Und so funktioniert das Primärradar.
Das heißt ja letztlich, dass es stark abhängig davon, wie eben diese Reflexion dann ausfällt. Das heißt, man weiß am Ende nicht, wenn es etwas Kleineres ist, ist das ein Vogel, ist es ein Mini-UFO oder ist es vielleicht ein, keine Ahnung, vielleicht auch ein Segelflieger, der eine sehr geringe Reflektivität hat.
Ja, es geht sogar noch weiter. Also unser System ist so oft ist sehr synthetisch. Also wir haben keine analogen Daten, keine Rohdaten aus dem Primärradar. Es gibt eigentlich nur eine Schwelle, wo unser Anzeigesystem sagt, ja, da ist was oder da ist nichts. Also das heißt, das Symbol eines kleinen Sportflugzeugs ohne Transponder oder auch das Symbol, was eine Boeing 747 wäre ohne Transponder, sind absolut identisch. Wir können da keinen Unterschied feststellen, außer anhand vielleicht der Geschwindigkeit und des Flugverhaltens des Verkehrs.
Im Unterschied zum mit Transponder genutzten Sekundärradar, was ist da technisch nochmal anders?
Ja, das Sekundärradar ist jetzt ein kooperatives System. Das heißt, man ist auf die Mitarbeit des Luftfahrzeugs angewiesen. Die Luftfahrzeuge haben einen Transponder verbaut und das System funktioniert so, dass die Radaranlage nach wie vor eine drehende Antenne hat. Die sieht ein bisschen anders aus. Man erkennt das sehr oft, gerade am Flugplatzradar, dass da sehr oft eine große Schüssel ist und obendrauf ist so ein etwas kleineres Brett, brettähnliche Antenne. Und dieses Brett ist quasi das Sekundärradar. Das ist auch ein gebündelter Strahl, auch wenn es jetzt nicht so aussieht wie bei einer Schüssel. Aber es bedarf halt viel weniger Leistung schon mal, weil es muss nur den Weg von der Radaranlage zum Luftfahrzeug zurücklegen, das Signal. Dann passiert Folgendes. Dieses Signal trägt noch eine Information drin, eine digitale Information, eine Abfrage. Die könnte heißen, wer bist du? Die könnte auch heißen, wie hoch bist du? Und das wird vom Transponder im Luftfahrzeug empfangen. Und dieses antwortet dann aktiv wiederum mit einem digitalen Signal, was die Antwort beinhaltet. Und dadurch wird dann der Rückweg vom Luftfahrzeug erzeugt. Das hat nicht nur den Vorteil, dass man Informationen übertragen kann, wie Identifikationsmerkmale oder Flugeigenschaften, Geschwindigkeiten, Flughöhen, Autopiloteinstellungen, solche Dinge, sondern auch die Erfassungswahrscheinlichkeit ist auch erheblich höher. Man ist unabhängig von der Flugzeugform, wie das eben der Moritz bereits erwähnt hatte beim Primärradar, dass das schon einen Unterschied machen könnte für die Erfassungswahrscheinlichkeit. Und es ist auch so, dass die Sendeleistung auch eine ganz andere ist. Also wir sprechen da bei einer Primärradaranlage, reden wir von einstelligen Millionen Watt pro Impuls, wo wir beim Sekundärradar von einstelligen 1000 Watt pro Impuls sprechen. Also es ist Faktor 1000 in der Sendeleistung, die die Sekundärradaranlage weniger aufbringen muss.
Was auch ein Grund ist, glaube ich, dafür, dass man jetzt dazu übergeht, immer mehr Primärradaranlagen auch abzubauen, weil die Wartungskosten, glaube ich, höher sind und die Betriebskosten insgesamt, glaube ich, größer sind.
Das ist mir jetzt im Detail nicht bekannt, aber es ist davon auszugehen. Wenn man sich Primärradaranlagen anschaut, im Gegensatz zu reinen Sekundäranlagen, da sieht man alleine schon an der Größe der ganzen Anlage, dass da viel mehr passiert. Das Gewicht der drehenden Primärschüssel liegt im Bereich von 10, 20 Tonnen, wohingegen das bei einer Sekundärradaranlage vielleicht ein paar hundert Kilo sind. Also da sind schon ganz andere Motoren am Werk. Auch die Windlast ist eine ganz andere. Man braucht viel stärkere Motoren, um eine größere Schüssel zu drehen gegen den Wind. Und mehr Kühlung, mehr Klimaanlage. Von daher ist davon auszugehen, dass die Wartungskosten ja erheblich größer sind. Ob das die einzige Motivation ist, kann ich nicht sagen. Es ist auch denkbar, dass es auch eine Philosophiefrage ist. Wir in der zivilen Flugsicherung, wir wollen Flieger sehen, die eigentlich gesehen werden wollen. Vor uns will sich normalerweise niemand verstecken, sondern wollen sich sicher im Luftraum bewegen und daher gesehen werden und unseren Dienst auch in Anspruch nehmen. Im Gegensatz zu einer militärischen Nutzung, die Kollegen wollen eher Luftfahrzeuge sehen, die nicht unbedingt gesehen werden wollen.
Das heißt, du hast ja gerade gesagt, es kommt letztlich auf die Kooperation drauf an oder beziehungsweise wenn eben das Flugzeug, das Luftfahrzeug sich nicht kenntlich machen will, der Transponder oder aber vielleicht auch ausgeschaltet wurde, kaputt ist, dann kommt ja erstmal kein Signal zurück. Ist es denn dann noch möglich, über das Primary Radar dann mehr Informationen als einfach nur die Tatsache, da fliegt etwas rum, zu bekommen, zum Beispiel meinetwegen die Höhe?
Leider nein. Wir in der zivilen Flugsicherung kriegen wirklich nur ein Echo angezeigt, dass da irgendwas ist. Es ist auch nicht garantiert, dass die Abdeckung von Primär überall im Luftraum immer gegeben ist. Das kommt natürlich auch auf die Höhe an. Aber aufgrund dessen, dass die Primärradaranlagen im zivilen Bereich, das gilt übrigens auch für ganz Europa, immer mehr zurückgebaut werden und eigentlich nur noch eine Minimalabdeckung gehalten wird, ist davon auszugehen, dass zum einen nicht mehr Information zu sehen ist und diese auch nicht konstant verfügbar ist. Das heißt, man würde womöglich je nach Luftraum, je nach Höhe auch mal sehen, dass ein Ziel verschwindet und dann vielleicht nach einer halben Minute wieder erscheint, dann wieder 3-4 Minuten zu sehen ist, dann mal wieder für 20 Sekunden verschwindet. Es ist wirklich nur eine absolute Notlösung in unserem zivilen Bereich, dass jemand keinen Transponder hat und es hat auch wirklich... Es ist eine sehr tiefgreifende Behinderung unserer Dienstleistung und es hat Einfluss auf die ganze Arbeit. Es erhöht die Arbeitsbelastung immens, Es bedeutet nicht nur, dass der betroffene Fluglotse da jetzt viel mehr aufpassen muss, dass er die Position des betroffenen Luftfahrzeugs nicht aus den Augen verliert, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch für den Planner-Lotsen bedeutet das einen erhöhten Koordinationsaufwand. Und es kann letzten Endes auch dazu führen, dass das nächste Center sagt, wir akzeptieren den Flieger nicht. Dann müsste dieser an der Grenze umdrehen und womöglich am nächsten Flugplatz landen oder mit der Flugsicherung absprechen, wie jetzt weiter zu verfahren ist.
Das heißt, die zivile Flugsicherung hat auch keine Chance, nur über Primärradar mehr rauszubekommen, zum Beispiel die Höhe abzuschätzen.
Nee, es gibt keine Chance. Es gibt höchstens die Möglichkeit, bei der zuständigen Luftverteidigungsstelle anzurufen. Die haben aufgrund ihrer Daseinsberechtigung, nämlich eben diese Luftfahrzeuge zu detektieren, die nicht gesehen werden wollen, auch gerade im militärischen Umfeld, haben sie eine bessere Abdeckung des Primärradars. Und dieses bietet dann auch die Möglichkeit, eine sogenannte 3D-Position zu ermitteln. Die Anlagen sind grundlegend anders aufgebaut, sodass sie auch den Elevationswinkel des Strahls ermitteln können, wo die Reflexion herkommt. Nicht nur wie bei uns im Azimutbereich, sondern auch halt im vertikalen Bereich. Dadurch wird ermittelt, wie hoch der Flieger ist. Das kann man zu Rate ziehen. Man kann da anrufen, sagen, der Verkehr ist an der und der Position, bewegt sich in die und die Richtung. Was habt ihr denn da für eine 3D-Höhe? Und dann wird man im Normalfall eine Antwort bekommen, die mit einer Genauigkeit von plus minus 500 Fuß erfahrungsgemäß dann auch genau ist.
Jetzt hast du gesagt, im Sekundärradar wird ja Informationen mitgeschickt. Das ist einmal das, was wir als Mode Alpha kannten, also der Squawk als Zahl sozusagen, und als Mode Charlie die Flughöhe. Das würde mich mal interessieren, was wird eigentlich geschickt, Moritz? Du kannst doch verschiedene QNH-Settings machen. Schickt man dann immer das, was du im Cockpit siehst, oder wird irgendwas standardmäßig geschickt als Flughöhe?
Ja, aktiv schicken wir natürlich nichts, sondern der Transponder macht schon mal alleine. Aber was der Transponder schickt, ist immer eine barometrische Höhe basierend auf 1013 Hektopascal. Also da immer auf dem Standarddruck basierend. Das heißt, das ist komplett unabhängig davon, was wir bei uns einstellen. Hintergrund eben der, dass für die Staffelung eine Referenz natürlich wichtig ist und man dort vermeiden möchte, dass durch einen menschlichen Fehler, zum Beispiel eben eine Cockpit-Crew, die ein falsches QNH einstellt, dann Werte übertragen werden würden, die auf unterschiedlichen Standards basieren und entsprechend dann die Staffelung nicht mehr passen würde.
Das heißt, die Frage an die Flugsicherung, was sehen wir dann im Bereich Altitude, wo ja dann es auf den lokalen Luftdruck ankommt, wenn ja dann immer nur die Standardflughöhe gesendet wird, was sehen wir da am Radar?
Also wir in Langen sehen tatsächlich eine Altitude. Wir müssen das jetzt nicht im Kopf umrechnen, das macht glücklicherweise das System für uns. Unter des Transition Levels nimmt das System den in dem Bereich momentan gültigen Luftdruck und berechnet die vom Luftfahrzeug übertragene Standardflughöhe, die auf 1013 basiert, berechnet es um in den durch den lokalen Luftdruck ermittelte Altitude.
Als Neuerung wurde dann irgendwann Mode Sierra eingeführt. Erste Frage mal, woher steht das Sierra? Ich würde bei Alpha Charlie mal irgendwie an Delta denken, aber es heißt Sierra.
Also Sierra steht für selektiv, das heißt im Gegensatz zum Mode A und C Standard, wo die Radaranlage sozusagen in die Welt rausfragt, wer ist denn da und wie hoch seid ihr alle? Und alle Luftfahrzeuge antworten, teilweise auch bis zu 10, 20 Mal pro Umlauf, weil der Abfragestrahl halt auch eine gewisse Breite hat, also man hat da sehr viel Redundanz gehabt. Ist es beim Mode S selektiv, wird jeder Flieger einzeln angesprochen. Die Radaranlagen, die halten eine Flightlist. Es gibt eine Phase, wo quasi die Flieger akquiriert werden. Und diese Akquirierung dient dazu, dass die Radaranlagen halt eben wissen, sozusagen, welche Schäfchen sind denn gerade in meinem Erfassungsbereich. Um diese dann sinnvoll, gezielt einzeln abzufragen. Das heißt, es passiert nicht mehr, dass so Massenabfragen stattfinden, sondern es wird wirklich gezielt gefragt. Das Ganze wird auch noch weiter optimiert, indem zum Beispiel die Radaranlagen auch so kleine Tracker-Systeme quasi implementiert haben, sodass sie wissen, okay, wenn das Luftfahrzeug eben bei dem letzten Umlauf an dieser bestimmten Position war, mit dieser bestimmten Richtung, dann erwarte ich es beim nächsten Umlauf an einer ähnlichen Position. und fange dann auch die Abfrage dieses Luftfahrzeugs auch dann in diesem Bereich erst an und nicht, wenn ich 180 Grad in die andere Richtung schaue, weil da erwarte ich das Luftfahrzeug ohnehin nicht. Also man kann da mit den Abfragen sehr, sehr gut haushalten. Es wird sehr effizient und man reduziert sehr stark die Frequenzbelastung der Abfrage- und Antwortfrequenzen. Das ist übrigens auch eine der Hauptmotivationen, warum Mode S geschaffen wurde, weil abzusehen war, der Luftverkehr wird immer mehr. Und es ist heute tatsächlich so, dass die Frequenzbelastung gerade in Zentraleuropa, auch über Deutschland, so hoch ist, dass es Tage gibt, wo unter Umständen Ausfälle zu befürchten sind. Und zwar aus verschiedenen Blickwinkeln Ausfälle. Zum einen das bekannte Gabling auf der Frequenz, wenn zu viel auf derselben Frequenz gesendet wird und sich das überlappt, dann kann der Empfänger das nur noch schwer dekodieren. Das auf der einen Seite. Aber auch die Transponder haben nur eine begrenzte Verarbeitungskapazität. Diese liegt ungefähr bei 1200 Abfragen pro Sekunde. Die müssen sie verarbeiten können. Und selbst wenn erfahrungsgemäß von diesen 1200 Abfragen pro Sekunde nur etwa 40, 50 an das Luftfahrzeug gerichtet sind, das heißt, es muss nur 40 bis 50 Nachrichten pro Sekunde auch liefern, antworten, zurückgeben, ist es aber so, dass aus technischen Gründen die 1200 komplett verarbeitet werden müssen, weil man muss sich so vorstellen, es findet der Empfang statt, es wird dekodiert, es wird gerechnet, es gibt bestimmt mathematische Verfahren, Prüfsummen, die da gebildet werden, um zu sehen, ob die Nachricht korrekt empfangen wurde. Das ist alles mathematisch recht aufwendig. Und am Ende der ganzen Verarbeitungskette kommt dann raus, ich bin gemeint oder ich bin nicht gemeint. Und dann antwortet es oder eben nicht. Aber die komplette Rechenlast ist trotzdem da. Und das kann auch dazu führen, dass Transponder dann auch mal nicht mehr antworten. Und das kann auch zu Zielausfällen führen. Also es gibt verschiedene Blickpunkte, warum so ein Sekundärradarsystem auch mal in die Knie gehen kann. Und da sind wir gerade in Mitteleuropa schon sehr nah an der Grenze. Das machte es notwendig, eben die Abfragen sehr effizient zu gestalten.
Wann hat man denn angefangen, sich dieses System zu überlegen? Also wann war dieser Punkt, wo man gesagt hat, wir brauchen was Neues?
Also meiner Kenntnis nach, das sind immer Dekaden, die vergehen von einem Schritt zum nächsten. Das ist in der Luftfahrt leider so üblich aufgrund Zertifizierungen und Setzen von Standards international, Übergangsfristen und so weiter. Mode S wurde etwa in den 70ern sich ausgedacht in den USA, soviel ich weiß am MIT. In den 80ern etwa wurde der ICAO-Standard geschaffen. In den 90ern fing zumindest in Deutschland an, die DFS, Mode S-fähige Radaranlagen, Sensorik zu installieren. Und in den Anfang 2000ern haben wir dann die ersten Informationen daraus auf dem Radar gehabt. So ungefähr kann man sich die Zeitskala in der Luftfahrt vorstellen.
Zwei Sachen, die da vielleicht noch erwähnenswert sind. Ein großes Problem ist natürlich auch, dass die Radarinfrastruktur relativ unabgestimmt erfolgt. Also sprich, die einzelnen Länder gucken letztlich alle national, was sie denn so für Radaranlagen hinstellen, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Gleichzeitig aber natürlich hört die Sende- und Empfangsleistung des Radars nicht an der Grenze auf. Das heißt, so ein Flugzeug in Zentraleuropa wird womöglich von Radarstationen auch, oder in Deutschland, wird womöglich auch aus Frankreich und aus Tschechien und vielleicht noch von den Belgiern eben entsprechend interrogiert. Und dadurch eben schickt das dann natürlich auch die Signale raus, die auch wiederum womöglich von allen empfangen werden. Und das natürlich, wenn bei Alpha und Charlie eben nicht selektiv, sondern immer an alle geschickt wird, ergibt das dann eine sehr große Bandbreite eben an Abfragen, die dort letztlich eigentlich unnötig sind, aufgrund aber eben der fehlenden Abstimmung dann trotzdem alle rausgeschickt werden.
Es ist wenigstens aber auch so, dass es heutzutage internationale Abkommen gibt, sodass die Radardaten zumindest nicht nur in dem Land verbleiben, wo sie abgestrahlt, also wo sie erfragt wurden. Wir in Deutschland, wir in Süddeutschland, wir bekommen Radardaten auch aus der Schweiz oder aus Frankreich, aus Luxemburg und die wiederum auch von uns, sodass zumindest es da nicht so ineffizient ist. Was in Deutschland auch noch passiert, ich glaube, da ist Deutschland sogar Vorreiter. Es gibt so eine Art Clustering. Das heißt, wir haben Cluster von Radaranlagen. Soviel ich weiß, gibt es einen Nord- und einen Südcluster in Deutschland, wo Radaranlagen im Verbund laufen. Der Vorteil darin liegt, dass das Akquirieren der Luftfahrzeuge, erstmal das Ermitteln, wer ist denn überhaupt da, das findet auch relativ, in dem Sinne relativ uneffizient statt, vergleichbar wie bei Mode AC mit einer All-Call-Abfrage. Das heißt, die Radaranlage fragt immer mal wieder in die Runde, ist jemand Neues da, den ich noch nicht kenne? Und das verursacht halt auch eine gewisse Frequenzbelastung. Wenn ich jetzt nun aber die Radaranlagen clustere, das heißt, dass sie nicht individuell für sich alleine stehen, sondern im Verbund arbeiten und sich untereinander über die Landline Daten austauschen, nämlich eben die Luftfahrzeuge, die im Luftraum sind, dann fällt zumindest in der Mitte des Clusters fällt dieses Neuakquirieren, dieses All-Call fällt dann erstmal weg. Das heißt, man braucht es quasi nur noch an den Luftraumgrenzen zu tun von diesem ganzen Cluster und nicht jede Radaranlage für sich. Dadurch wird nochmal eine Effizienzsteigerung erzielt, indem eine Radaranlage der nächsten sozusagen die Flugdaten über die Landline übermittelt und das nicht nochmal neu erfasst werden muss.
Was mir neu war, in unserem Vorgespräch muss ich mich mal outen, dass es Mode Alpha und Charlie eigentlich gar nicht mehr gibt. Man denkt immer so als Lotse, wenn man dann sieht, der strahlt keinen Selected Altitude ab, naja, dann ist es vielleicht noch ein Mode Alpha Charlie Transponder, aber dem ist ja nicht so.
Ja, ich sag mal so, das ist der Volksmund. Das ist historisch bedingt, dass Mode Alpha stand gleich mit dem Squawk und Mode Charlie war gleich mit dem Flight Level, der übermittelt wurde. Das ist heute rein technisch nicht mehr so. Es ist ja Mode S. Und deswegen wäre der richtige Ausdruck eigentlich dann die Altitude Indication oder der Squawk. Also den Begriff gibt es nach wie vor.
Es gibt ja aber noch weitere Daten, die der Mode Sierra Transponder euch schickt, oder?
Ja, also wie bereits erwähnt, die Selected Altitude ist eins der, das ist wahrscheinlich das sicherheitsrelevante neue Feature, was keiner mehr missen möchte. Aber es gibt noch andere Daten, die sehr hilfreich sein könnten, die wir früher zum Beispiel auch die Luftfahrzeugführer fragen mussten. Wie zum Beispiel den Steuerkurs, das Heading, Indicated Airspeed. Das war ja sonst aufgrund unserer Radar ermittelten Daten nicht zu erfassen, weil wir gar nicht den Wind kennen. Und das kann schon mal relevant sein, dass man diese Daten kennt. Und man muss sie jetzt nicht mehr erfragen. Das reduziert die Sprechfunkbelastung, reduziert dadurch auch die Arbeitsbelastung, zumindest auf Lotsenseite kann ich es bestätigen. Und die Daten, die wir haben, auch selbst die der Tracker ermittelt, wie zum Beispiel die Ground Speed oder auch Vertical Speeds, die werden auch vom Luftfahrzeug gesendet und sind dadurch halt auch mehr oder sind dadurch genauer, aktueller. Der Tracker, man muss sich so vorstellen, der schaut sich immer so einen gewissen Durchschnitt an der Werte, der Höhenänderung zum Beispiel in dem Fall, um die Vertical Speed zu ermitteln. Und das tut er über einen gewissen Zeitraum, etwa 30 Sekunden. Und das führte halt dazu, dass obwohl Flieger schon den Steig- oder Sinkflug beendet hatten und die Höhe sich nicht mehr geändert hat, dass trotzdem noch bei uns auf dem Radar über einen gewissen Zeitraum eine Vertical Speed, die dann am Abklingen war, noch angezeigt wurde.
Genau, das sollte man kurz erwähnen. Man sieht bei uns auf dem Radar also eine Vertical Speed, die der Flieger macht, die aber errechnet ist aufgrund der vergangenen Updates.
Genau, das ist das, womit wir heute immer noch hauptsächlich arbeiten, obwohl das Luftfahrzeug auch eine aktuelle Vertical Speed sendet und wir die uns auch einblenden können, was viele Kollegen auch tun, wenn es wirklich relevant ist. Es gibt weitere Werte, die wir zum Beispiel an unserem Radar auch nicht angezeigt bekommen, weil es einfach nicht implementiert ist. Nur um das vollständig zu machen, Ground Speed, True Air Speed, Turnrate, also der Flieger übermittelt auch, ich drehe gerade mit 1,7 Grad pro Sekunde nach links und sogar den Bank Angle. Also der Flieger sagt auch, ich bin gerade 15 Grad nach links gekippt. Also so weit geht es. Diese Informationen sind jetzt für den Lotsen vielleicht weniger relevant, können aber für einen ATC-Tracker oder für ein Konfliktwarnsystem auf Flugsicherungsseite sehr relevant sein.
Wäre es denn nicht sinnvoll, auch die Position runterzusenden, also die GPS-Position, um es noch genauer zu machen in der Darstellung?
Ja, man hat wie immer zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite, falls das Luftfahrzeug seine Position sendet, erleichtert das natürlich auf der Seite der Flugsicherung die Lokalisierung des Luftfahrzeugs, nämlich es muss gar nicht mehr lokalisiert werden, sondern es übermittelt ja bereits seine Position. Das würde auf Flugsicherungsseite den Aufwand sehr stark reduzieren. Auf der anderen Seite macht man sich abhängig vom Luftfahrzeug. Das heißt, falls in der Luftfahrzeugavionik irgendwas nicht in Ordnung ist und dadurch eine Position falsch ermittelt wird oder gewisse Ungenauigkeiten da sind, die wir nicht kennen, dann würden wir auf dem Radar auch die entsprechende falsche Position sehen. Und diese
man könnte es ja mischen, mit der von Radarseiten ermittelten Position abzugleichen mit der Position, die vom Luftfahrzeug gesendet wird, und sagen, solange das übereinstimmt, einigermaßen glaube ich dem. Und wenn es da Ablagen gibt, dann glaube ich nur noch der Radarposition zum Beispiel.
Dann kann ich auch nur die Radarposition nehmen. Ja. Weil dann bringt es keinen Mehrwert. Das Thema Abstrahlung der Position durch das Luftfahrzeug ist ja Realität im Bereich des ADS-Bs. Und da gibt es sehr viele auch sicherheitsorientierte Studien, wo es genau darum geht, was ist, wenn? Was ist, wenn die Position nicht stimmt? Sei es durch eine Fehlfunktion, sei es durch Manipulation. Und aufgrund dessen, dass das MODS-Protokoll, auch wahrscheinlich aufgrund des Alters geschuldet des Protokolls, keine Authentifizierung beinhaltet, keine Verschlüsselung, ist es auch zu manipulieren. Und das wird natürlich viel kritischer noch, wenn man sich auf die Position des Luftfahrzeugs verlässt.
Ja, eine kleine Einschränkung ist in dem Bereich vielleicht die TICAS, die an Bord sind, weil im Grunde genommen wird da sich das zunutze gemacht, was du gerade sagst, dass ja eben inzwischen sehr viele Luftfahrzeuge dann doch ihre GPS-Position ausschicken. Allerdings wird das eben nur auf größere Distanz gemacht. Also sprich, man kann sich dort dann eben die Abfragen und die richtungsgebundenen Abfragen, vor allem, wo kommt denn jetzt das Signal von einem anderen Flugzeug her, damit mein TICAS in meinem Flieger eben sieht, wo fliegt denn noch jemand anderes rum. Das wird auf größere Distanz dann eben durch die GPS-Position ersetzt, in regelmäßigen Abständen immer mal wieder verifiziert, dass die gesendete GPS-Position eben auch noch mit der Richtung, die Antenne wiederum eben empfängt, dass das übereinstimmt. Und erst, wenn der Flieger dann wirklich in den Bereich kommt, dass er für mich relevant wäre, für ein TA oder eine RA dann, erst ab dem Bereich wird dann wieder vollständig nur noch auf die Antenne sich verlassen. Das heißt, hier kann man eben schon tatsächlich dieses Prinzip anwenden und einige der Abfragen reduzieren auf eben nur, wie gesagt, die weitere Distanz. Das Ganze nennt sich Extended Hybrid Surveillance. Hybrid eben, weil beides gemacht wird. Sowohl die Antenne checkt, aus welcher Richtung kommt denn das Signal, als auch eben die GPS-Position wird einfach abgefragt. Und dort kann man tatsächlich sich eben einiges an Frequenzbelastung einsparen, weil eben die Flugzeuge ja alle untereinander kommunizieren. Dort also eben auch in regelmäßigen Abständen die Signale rausgeschickt werden, damit dort das TICAS eben immer weiß, wer fliegt denn um mich gerade rum.
Genau, deswegen soweit erstmal für heute. Vielen Dank an euch beide. In der nächsten Folge werden wir uns dann mit den Systemen beschäftigen, die eben ohne Abfragen vom Boden Informationen aussenden, Stichwort ADS-B oder auch Multilateration. Falls ihr jetzt schon Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns das gerne per E-Mail. Alle Infos zu diesem Podcast findet ihr unter radio5.de. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Servus.
Ciao.